Moin und herzlich willkommen zu Franks Schnack am 16. März 2023. Aufgenommen wird um 22 Uhr am 15. März, wie immer am Abend davor. Heute wollte ich eigentlich ein bisschen früher aufnehmen, aber ich war noch zu einem Termin, erzähle ich dir gleich noch zu, in dem Webcall. Heute ist das Motto, ich muss da selber nachgucken heute, alles hat ein Ende und der Subtitle ist Wehmut vielleicht einen Funken. Und ich bin nicht alleine hier heute in der Sendung, sondern so wie ihr es euch gewünscht habt, sitzt Sandra neben mir. Die darf gleich sich natürlich nochmal daran beteiligen, denn die hat heute mit der Sendung durchaus was zu tun. Und bei Alles hat ein Ende geht es natürlich um unser Schulungszentrum 300 Quadratmeter in Hamburg. Und da ich das so oft gefragt worden bin, ob ich jetzt arbeitslos bin, nein, das bin ich nicht. Wir werden nämlich dadurch, dass wir dieses Studio nicht mehr vorhalten, einfach flexibler und machen vielleicht sogar noch mehr in Hamburg. Denn der große Vorteil wird sein, dass wir genau den Raum zukünftig mieten werden, der für das, was wir gerade machen wollen, geeignet ist. Bislang haben wir halt einfach ein großes Studio vorgehalten, davon mal den einen Raum, mal den anderen benutzt. Aber die Wahrheit ist schon lange nicht mehr alles parallel. Und dieses Vorgehalte kostet natürlich Unsummen an Kohle, wenn von Montag bis Freitag das immer leer steht und auch nur im Monat, am Wochenende vielleicht zwei oder drei Workshops da stattfinden, ist einfach richtig unsinnig, muss man sagen, das vorzuhalten. Und jetzt mieten wir halt, wenn wir einen Porträtworkshop machen, ein Porträtstudio und wenn wir einen ganz normalen Grundlagenkurs machen, mieten wir einen Seminarraum mit ein bisschen Technik und einem ordentlichen Beamer und so weiter und 6, 7, 8 Stühlen. Und damit ist eben alles viel, viel flexibler als vorher. Und insofern hat alles ein Ende, aber das ist ja auch immer ein neuer Anfang. Wieso sitzt Sandra heute mit am Tisch? Man muss ganz klar sagen, ich glaube, ihr fehlt es ein bisschen schwerer noch als mir, jetzt das Kapitel abzuschließen. Und bei dem Thema Wehmut hatte ich mal so eine schwache 90 Sekunden am Mittwoch im Studio. Aber im Prinzip bin ich ja schon lange damit durch mit der Entscheidung und von daher trifft es mich nicht ganz so. So, herzlich willkommen beim Schnack, Schatz. Schön, dass du hier bist. ja, wir haben vor 13 Jahren das Studio gebaut, wenn man das...
Darf ich erstmal Hallo und guten Abend sagen?
Ach so,
also
ist doch guten Morgen
oder
eigentlich.
Guten Tag oder guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder dabei sein kann. So, bitte sehr.
Ach so. Mhm. Aber wie ist das jetzt so? Wir haben ja vor 13 Jahren das im Prinzip zusammen gebaut. Es war ja eine leere Fläche und sollte ja eigentlich von der Verwaltung schon zu kleineren Einzelbüros umgebaut worden. Und dann haben wir irgendwie zusammen entschieden, okay, wir brauchen mehr Fläche, als wir vorher hatten. Vorher war das Studio ja sehr viel kleiner. Und war noch unflexibler, muss man sagen, weil wir da immer zwischen einem Fotosetup und einem Setup mit Tischen umbauen mussten, was super nervig war. Und haben das ja so vor 13 Jahren, und zwar genau vor 13 Jahren, muss man sagen. Ich habe euch mal in den Shownotes die Blogartikel von der FF-Fotoschul-Seite verlinkt. Die haben die Bauabschnitte so ein bisschen dokumentiert. In 5 Blogartikeln habe ich euch mal reingepackt. Das ist also genau 13 Jahre her.
War genau im März.
Es war auf alle Fälle zur Frühjahrssaison. Ja. Also wo wir eigentlich gesagt haben, es ist jetzt gerade super unpassend, weil eigentlich die Outdoor-Fotografie-Saison beginnt. Und das natürlich irgendwie richtig dusselig ist, weil wir eigentlich dann natürlich schon auch ein paar Wochen immer wieder dort investiert haben. Genau, aber ja, es ist im Prinzip genau 13 Jahre her. Die Fläche war halt eine leerstehende Fläche.
Also im Grunde genommen hattest du ja, also erstmal ist das Gebäude, wo das Fotostudio ist, das ehemalige Colgate Palmolive-Gebäude hier in Hamburg. Und die sind dann umgezogen, bin ich zu laut?
Nee, zu leise.
Okay, also und die sind dann umgezogen und somit stand das alles leer und wurde dann aufgesplittet und ganz viele verschiedene Firmen vermietet. Und du hattest halt in dem Nebengebäude dein Fotostudio. Das war ein Raum mit Zugang zu einer Art Dachterrasse. Mhm. Das war schon ganz schön. Mhm. Und du hattest eine Etagenküche, mhm, ne, wo du dann eben halt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, war dann, den Kühlschrank hattest du dann im Fotostudio. Aber es war eben halt ein größerer Raum, wo eben halt dann auch Papierhintergründe waren und auch eine Sitzecke, wo du dann die Workshops gemacht hast. Und irgendwie kam es dazu, dass du gesagt hast, doch, es sind sehr, sehr viele Workshops mehr geworden und irgendwie wäre es gut, eine größere Fläche zu haben und irgendwie, weiß ich gar nicht, bist du an diese Info rangekommen, dass halt im Nebengebäude ganz oben eine größere Fläche zu mieten sei. Und
ich glaube, wir haben das einmal für dieses eine große Model-Sharing für einen Tag gemietet gehabt. Ich glaube, so haben wir diese Fläche entdeckt. Ich glaube, das ist als damals Timo mit dem Laubsack, der dieses Video noch gemacht hat, Timo Lethje, Grüße gehen raus. Flur. Genau. Ich glaube, da waren wir auf dieser Fläche das erste Mal und haben ein Hintergrundsystem aufgebaut in dem Studio selber. Da gab es die Kohlkette natürlich und alles noch nicht. Und da haben wir die Fläche, glaube ich, das erste Mal gesehen. Und ich glaube, darüber ist es gekommen, wenn ich mich nicht total täusche. Also wir haben die Fläche jedenfalls mal genutzt.
Das ist schon so lange her, ich weiß es wirklich gesagt nicht mehr. Aber der Raum oder dieses kleine Büro, also naja, es ist ein größeres Büro, eben halt, das war schon sehr, sehr attraktiv, weil es gab vorher nur einen Empfangstresen und eine eigene Küche und einen großen Raum, den man dann so gestalten konnte, dass da die geplante Hohlkehle hingebaut werden kann. Auf der anderen Seite eine Sofaecke. Auf der anderen Seite ist eben halt dann das Studio 2 gewesen mit Papierhintergründen. Es gab einen breiten Flur. Also es hat schon alles sehr gut gepasst und ja, und dann kam es dazu, dass du dann gesagt hast, du mietest das und wir haben gesagt, okay, wir renovieren das dann oder beziehungsweise wir statten das dann aus und da muss ich auch wirklich einmal sagen, du bist auch wirklich manchmal echt ein Tausendsasser, weil du hattest eben halt gesagt, wir sollen da eine Hohlkehle reinbauen und ich habe irgendwie gesagt, okay, und wie jetzt? Und du hast das alles irgendwie, ich weiß das gar nicht, hast du es aus dem Internet gezogen oder sowas, diese ganzen Informationen, was braucht man dafür, welche Größe muss das haben, wo kann ich das zuschneiden lassen und was muss ich beachten und so weiter und so fort. Also irgendwie waren auf einmal nur diese Teile da und irgendwann haben wir angefangen, das aufzubauen.
Ja, die Teile habe ich die Blogartikel nochmal gelesen, sind von irgendeinem Tischler geliefert worden. Und ich glaube, die Hohlkehlenkonstruktion war in Abstimmung mit Michael Papendieck. Michael hatte ja eine Hohlkehle in Braunschweig dem Studio, was er da in der Studiogemeinschaft hatte. Und mit Michael hat mir doch gesprochen, wie die Hohlkehle gebaut werden könnte. Und ich glaube, so ist das zu der Hohlkehle gekommen. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ist Michael nicht von der Grundausbildung auch Tischler gewesen oder sowas? Das weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau. Gehen auch Grüße raus, Michael. Und genau, und so ist es dann zu dieser Hohlkehle gekommen. Ich meine, ja, ein Teil muss man vielleicht sagen, ich glaube, handwerklich kann ich auch ein bisschen was. Ich bin nicht so wie mein Vater, der konnte handwerklich noch viel, viel mehr. Das ist ganz erstaunlich, was der alles so konnte.
Ja, aber du brauchst dich nun wirklich nicht zu verstecken. Also.
Aber wir haben natürlich schon da drin auch mal locht, muss man sagen.
Ja.
Weil die Fläche.
Also jede freie Zeit in der Woche und am Wochenende und Fleming musste wirklich ein bisschen zurückstecken. Aber es hat sich gelohnt und irgendwie hat es auch Spaß gemacht. Ich meine, deine Eltern waren mit dabei und Dominik war mit dabei und irgendwie, ich meine, deine Mutter hat noch die Vorhänge genäht mit der Nähmaschine vor Ort und wie lange das?
So ein Gemeinschaftsprojekt insgesamt.
Ja, absolut. Ja. Und ich weiß nicht, wir haben ja immer gesagt, dass wir da zehntausende Spackschrauben da irgendwie verspackt haben. Ja,
also, ich habe da gerade sehr viele von rausgeschraubt.
Ja. Also, was wir auch gesagt haben, weißt du, wie lange es gedauert hat, das alles aufzubauen und so weiter und dies und jenes und die Vorhänge, das auszumessen, zu nähen, dann da aufzuhängen und eine Konstruktion zu finden, dass man sie halt auch zuziehen kann und so weiter, weil ich meine, die Decke ist da ja riesen, also wie hoch ist die da an der Seite? Ja,
vielleicht müssen wir, die nie da gewesen sind, also es ist im Prinzip das ehemalige Rechenzentrum gewesen und Bürofläche. Das ist eine abgehangene Decke und die Decke ist schräg. Also das heißt, zum Flur hin ist sie tiefer und zu den beiden Fensterfronten, das heißt, wir hatten von beiden Seiten Tageslicht, ist sie sehr viel höher und auf den Tageslichtseiten ist sie sicher so 4,5 Meter hoch, würde ich sagen, vielleicht 5 Meter. Und da mussten halt die Gardinenstangen drunter unter die Decke geschraubt werden. An der Stelle ist auch die maximale Höhe des Raumes. Das heißt, da in der Mitte, wo die Deckenhöhe nur so 2,50 ist, ist der Raum eigentlich genauso hoch, nur halt abgehangen. Ja, und da haben wir Vorhänge angebracht und alles Mögliche. Ne? Also wir haben den Tresen und die Säulen da gestrichen, die da im Gang standen, Laminat verlegt, da wo die Besprechungsecke sollte. Das sind ja auch viele Sachen, die es jetzt schon auch, ich habe euch ein paar Bilder in die Show gepackt, die es ja auch schon lange nicht mehr gibt, so glaube ich dazu sagen.
Wände eingezogen,
die Fläche war auch viel größer noch. Also die Fläche hatte hinten nochmal weitere 50 Quadratmeter, die wir haben abtrennen lassen. Die haben wir später mal dazu gemietet, in einem separaten Mietvertrag. Und die Fläche wäre auch gar nicht gemietet worden, wenn es ein Hamburger Mietvertrag gewesen wäre, das muss man auch ganz offen sagen. Sondern das war also ein Hamburger Gewerbemietvertrag, denn der klassische Hamburger Gewerbemietvertrag ist nicht nur Staffelmiete, das hatten wir übrigens auch, sondern auch 10 Jahre fest. Und es war ja immer klar, dass jetzt waren wir natürlich lange da, nämlich 13 Jahre. Das heißt, das mit den 10 Jahren hätte auch irgendwie vielleicht sogar gepasst, wenn man in der Pandemie gekündigt hätte. Aber für 10 Jahre verpflichten hätte ich mich natürlich überhaupt nicht wollen bei so einer Riesenfläche. Also zu Beginn hatten wir sowas 230, 240 Quadratmeter und die 50 hinten haben wir dann irgendwann später nochmal dazu gemietet, als da der Mieterwechsel war, so als separaten Raum, und haben dann wieder Türen einbauen lassen, die uns den Zutritt auch da ermöglicht haben.
Die muss natürlich auch für eine Astarbeit war, ne? Diese Tür da einzubauen.
Ja, achso, die große Tür, die das Studio 2 abgetrennt hat. Aber die Türen, die anderen, hat ja nachher jemand anders eingebaut. Die haben wir auch bezahlt, muss man dazu sagen. Also die Türen, die zum Studio 3 sind, die sind ja auch bezahlt worden. Also insofern, ja, irgendwie natürlich verrückt. Und wenn ich jetzt da drauf sehe, du warst ja zuletzt jetzt letzten Sonntag, also vor einer knappen Woche mit, und da haben wir nochmal ein paar Sachen angeguckt und uns gefragt, soll das jetzt wirklich entsorgt werden oder nicht? Ich sehe natürlich jetzt hier die Bilder in den Shownotes und sehe, dass es jetzt wieder genauso aussieht. Das ist ja das absolut Absurde. Also genauso wie hier auf dem unteren rechten Bild sieht es jetzt aus. Die Wand, die da steht, ist gestrichen, aber ansonsten sieht es genauso aus. Ja? Und ist genauso leer. Also, und auf vielen Stellen, die ich hier sehe, ist es voller, als es jetzt noch ist, weil das Hintergrundsystem ist natürlich längst abgebaut. Das heißt, das gibt es natürlich alles so in der Form nicht mehr.
Also ist quasi wieder der Rohbau wie ganz am Anfang.
So in etwa, genau, so in etwa.
Aber schon Wahnsinn, ne? Es sind 13 Jahre und ich meine, was haben wir da für Workshops gegeben, die ganzen OMD-Workshops, und wie oft waren wir im Studio? Wir waren ja jede Woche, also ich meine, du diverse Male oder noch öfters, aber ich war eben halt auch sehr, sehr oft da. Ja. Und die ganzen Workshops, die da stattgefunden haben, also.
Ja, das Hauptproblem ist ja, dass wir jetzt zum Schluss quasi gar nicht mehr da waren. Also das ist ja der Grund, also zum einen ist es so, dass die Kosten einfach total explodiert sind. Also wir alle wissen ja, was mit Energie und Ähnlichem in den letzten 2-3 Jahren passiert ist. Oder machen wir andersrum. Vor der Pandemie ist es noch so ganz gut genutzt gewesen. Auch nicht so, wie es eigentlich eine Zeit lang mal war. Ich habe das heute auch schon mal jemand erzählt. Es gab ja Wildwestzeiten. Wildwestzeiten, das meine ich damit, zu dem Zeitpunkt, als die ersten erschwinglichen Kameras rauskamen, Canon 300D, 350D, Nikon D60, D90 und so, also dann irgendwann bei Mediamarkt und Saturn an der Rolltreppe von so Paletten die Kamera mit einem Kit-Objektiv für 999 Euro verkauft wurde, da haben wir natürlich Grundlagenkurse gemacht, als würde es keinen Morgen geben, und zwar bundesweit, also wirklich verrückte Mengen an einzelnen kleineren Kursen und Workshops. Das war natürlich auch vor der Pandemie direkt schon nicht mehr in dieser Frequenz der Fall. Das ist vollkommen klar. Die Pandemie hat es ja dann so total zum Erliegen gebracht. Und es hat sich von der Pandemie auch nie wieder richtig erholt. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass das Modell, was wir machen, ja so ist, wir haben in keiner anderen Stadt eine eigene Räumlichkeiten, sondern wir haben überall angemietete Räumlichkeiten. Wenn wir irgendwo Räumlichkeiten brauchen, dann mieten wir die für genau diesen Zweck an. Und deswegen wissen die Menschen natürlich nicht genau, wo sie hinkommen. Also, dass wir so eine Riesenfläche in Hamburg haben, weiß ja im Prinzip nur der schon mal da gewesen ist. Die anderen wissen das ja gar nicht, weil wir damit nicht offensiv irgendwo nach vorne treten und sagen, Achtung, hier sieht's so aus. Das wollte ich ja auch nie. Ich immer gesagt habe, naja, und in Mannheim kommt man in einen Seminarraum, der hat halt 25 Quadratmeter und einen Tisch, wo 6 Leute dran sitzen können. Das ist natürlich nicht so geschickt, wenn das so unterschiedlich ist. Und ich sag mal so, wir hätten die Abstandsregeln in der Pandemie in diesem Studio auf alle Fälle für alle und in jedem Fall einhalten können, aber wir haben halt sehr viel zugehabt. Und danach hat es sich halt nie wieder erholt, und dann irgendwann habe ich halt gesagt, die Kosten steigen halt einfach. Wir haben einfach eine Stromkostenpauschale, die mal sehr, sehr niedrig war. Die war so niedrig, dass es schon fast nicht mehr wahr war, weil es auf dem ehemaligen Colgate-Palmolive-Werksgelände ein Umspannwerk gibt. Das heißt, die kaufen Industriestrom ein, 110 kV, glaube ich, und spannen das selber runter. Dadurch war der Strom sehr, sehr billig. Heute ist der Strom so teuer, dass er etwa ein Viertel der Miete ausmacht. Und die Miete ist halt ein mittlerer vierstelliger Betrag im Monat. Und für einen vierstelligen Betrag im Monat mittleren, da müssen dann natürlich auch jedes Wochenende 3 Workshops stattfinden, damit es überhaupt sich so halbwegs rechnet. Und das ist halt irgendwann jetzt der Grund gewesen, dass wir, ich habe ja schon länger davon geredet, ich hatte immer Respekt.
Aber die Erhöhung war jetzt auch echt heftig.
War jetzt zum Schluss auch nochmal richtig, richtig dumm, ja.
Nutzen-Kosten-Effekt, also gar nicht. Das ist eher, nee.
Ja, und die sind ja auch gar nicht irgendwie. Der Mieter war halt so unfassbar unflexibel.
Ja.
Weil du kannst dich daran erinnern, zu Beginn der Pandemie haben ja manche Firmen, ich sage nur Adidas, einfach ihre Miete von den Geschäften nicht mehr bezahlt. Und ich hatte ja mal angemeldet und hatte gesagt, pass mal auf, wir haben hier ein Problem, weil wir sind Veranstalter und wir können ja nichts mehr machen. Können wir uns über die Miete unterhalten? Aber einfach die Aussage, nein, können wir nicht. Mhm. Und diese Betriebskosten hat man ja dann erhöht und hat die, und das hat man mir auch ganz klar gesagt, auf die Quadratmeter umgelegt. Und auf diesen Quadratmetern, in diesen 300 Quadratmetern, würde ich sagen, könnten wahrscheinlich so um die 60, 70 Leute arbeiten den ganzen Tag. Von uns ist aber keiner da. Da brennt kein Licht. Da muss die Heizung nicht voll hochfahren. Da sind keine Computer an mit 300 Watt je Netzteil, keine Monitore, kein Server und nichts. Da ist ja nichts an. Also da verbraucht nichts Strom.
Und die Heizung hat auch nie so richtig funktioniert. Die war ja eigentlich immer an.
Genau. Und da verbraucht aber im Prinzip nicht Strom. Und dafür zahlen wir halt für alle anderen, die auf dem Gelände sind. Und das ist halt ein riesiges Gelände mit deutlich über 20.000 Quadratmeter Gewerbefläche. Zahlen wir halt natürlich jetzt mit. Und dann hatte ich irgendwann die Schnauze voll, einfach von den Verhalten.
Ja, und also die sind sehr, sehr starrköpfig, ja, und total unflexibel, und es gab immer mehr Streichungen. Also ich meine, da gibt es einen riesen Parkplatz mitten in der Mitte, und bisher konnte man da immer so parken, und auf einmal gab es dann Parkscheine, die man selbst wenn man da quasi Mieter ist, dann bezahlen musste. Also was für ein Schwachsinn. Und ich meine, was ist mit den Kunden, wenn die kommen? Wo sollen die denn parken? Die können an der Straße parken, ja, aber besser ist es natürlich, wenn sie dann auf den Parkplatz in der Mitte rauffahren, wo ja abends sowieso oder am Wochenende
keiner ist.
Niemand ist. Aber ja, die waren ja so unflexibel, und dann hat man da auch irgendwann keine Lust mehr. Und
ja, und ich hatte natürlich immer Respekt davor, und das weißt du auch, dass das Ganze geräumt werden muss. Es war ja immer klar, dass das nicht irgendwo anders eingelagert werden kann, weil dann müsste man einen weiteren Raum anmieten, nur zum Lagern, da kommt gar kein Geld rein, sondern da lagert man einfach nur
Zeug. Haben wir nicht sogar mal gesagt, eigentlich, wir können ja eigentlich nie wieder ausziehen, weil wir da so viel verbaut haben.
Ja, aber jetzt ist das meiste, kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen, natürlich zurückgebaut, und insofern ist da alles gut. Und Grüße gehen raus an Christian Popkes, der hat ja auch ein eigenes Studio nach wie vor, mit dem habe ich die Woche telefoniert, und der hat auch nochmal gesagt, Mensch, und jetzt hast du das wirklich zum großen Teil entsorgt, und da habe ich immer gesagt, und das habe ich auch zu dir oft gesagt, am Ende ist es so, selbst wenn wir jetzt Dinge entsorgen, die noch einen bestimmten Wert haben, also erstens, für das meiste davon lohnt es sich nicht, den Aufwand zu betreiben, den passenden Käufer zu finden, weil dazu muss man weiter Räumlichkeiten anmieten, bis man den passenden Käufer gefunden hat, da frisst es den Kaufpreis hinterher auf. Und das zweite ist, durch das Einsparen der Miete ist das natürlich auch sofort wieder verdient, was da jetzt entsorgt wird. Weil, ich sag mal, am Ende des Jahres spricht niemand mehr davon, dass da jetzt Werte vernichtet worden sind, sondern da ist einfach auf dem Geschäftskonto mehr Geld, weil der Raum nicht bezahlt werden
genau.
muss.
Genau, aber der Entsorger hat natürlich auch viele Sachen mitgenommen, die der dann,
genau, weiter
keine Ahnung, hat. Wahrscheinlich in der Familie oder so, weil da war jetzt auch ein alter Computer dabei oder so. Und das haben die dann genommen, entweder für sich oder sie gucken, dass sie selber irgendwie weiter veräußern. Und das ist auch völlig in Ordnung so, ja. Aber es war schon sehr emotional im Grunde genommen. Also ich war irgendwie teilweise irgendwie doch schon ein bisschen traurig, weil auf einmal merkt man so, boah, es sind 13 Jahre vergangen. Ja. Wo ist die Zeit geblieben? Ja. Und was haben wir alles in diesem Studio erlebt, wo ich irgendwie eigentlich die ganzen letzten Monate oder die letzten Jahre gar nicht mehr so drüber nachgedacht habe, weil eben halt da ich nicht mehr sehr viel da war.
Ja.
Aber es war schon eine super tolle Zeit, und wir haben da auch super tolle Feiern gefeiert, Weihnachtsfeier,
ja,
Sommerfest,
ja, auf jeden Fall.
Model Sharings, und also das war schon alles richtig toll, und ja, eine bestimmte Zeit, die jetzt halt abgeschlossen ist.
Ja, du weißt ja, ich habe das, ja, das wissen auch viele, habe ich auch sonst oft an manchen Stellen immer mal wieder erzählt. Das war ja am Ende auch ein privater Spielplatz. War natürlich toll, da hinzufahren und zu sagen, ach, ich drehe da jetzt mal was, oder wir können da mal ein Fotoquartett aufnehmen oder weiß der Geier was. Aber man muss auch dazu sagen, es war für einen privaten Spielplatz halt einfach zu teuer. Also
ja, klar.
Bin ja kaum da, also ich reise halt sehr viel. In der Zeit passiert sowieso von mir selber persönlich im Studio nichts, und diese Massen an Workshops, die wir mal gemacht haben, gibt's halt in der Form, also in dieser Ausprägung nicht mehr. Und von daher war mir ja länger klar, dass ich kündigen will. Ich hatte halt immer das so ein bisschen von mir hergeschoben, weil ich auch immer ein bisschen Angst hatte und dachte, okay, wie geht das dann weiter? Dann hatte ich ja mal ein paar Angebote eingeholt fürs Entsorgen, und dann ist mir klar geworden, dass das Entsorgen auf alle Fälle sehr viel weniger Schmerz ist als die Miete weiter bezahlen.
Ja.
So, da kann ich vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, die Jungs, die jetzt entsorgt haben, ich weiß nicht, ob ich das hier im Schlag schon mal erzählt habe, ich glaube nicht, der Firmeninhaber ist 26, glaube ich, ist mit 17 als unbegleiteter Flüchtling aus dem Irak gekommen, hat dann Deutschkurse gemacht, spricht sehr gutes Deutsch, muss man sagen, ist jetzt Unternehmer, hat halt sein eigenes Umzugs- und Entrümpelungsunternehmen, Für ihn arbeiten andere Kollegen auch aus dem Nahen Osten. Also zwei von waren mit jetzt am letzten Mittwoch, als sie einen Großteil der Sachen sortiert und entsorgt haben. Einer aus Syrien und einer aus dem Irak. Und dann hat er noch zwei befreundete Unternehmer, die einen Schrotthandel haben, angerufen. Die haben das ganze Metall entsorgt und die Jungs selber haben alles sortiert nach Stoffen, sodass sie eben günstiger entsorgen können, dass die Entsorgungskosten niedrig bleiben und nicht einen Mischcontainer voll machen. Ich war ja heute nochmal da. Im Studio 3 findet ja morgen nochmal ein Workshop statt. Das muss ich auch dazu sagen. Jetzt sage ich gleich mal, wie das überhaupt noch so sein kann. Also jetzt, wo du es hörst hier, findet ein Workshop statt. Der Boden war wie geleckt. Also er ist gesaugt und gewischt gewesen.
Wahnsinn.
So, also insofern, das sah da wirklich gut aus. Im Studio 1 war nicht alles gesaugt. Der Beutel, glaube ich, voll. Und ich nehme an, die Beutel haben die Jungs entsorgt. Also, weil es gab ja Ersatzbeutel, aber es ist halt sonst überhaupt nichts mehr im Studio. Insofern, da habe ich ein bisschen was zusammengefegt mit dem Besen, der noch da ist, sodass es ein bisschen okay aussieht. Und wir machen halt noch zwei Workshops, ist halt alles da. Tische, Stühle ist noch da und die Küche ist noch vollständig eingerichtet und die Bilder hängen noch an der Wand. Alles andere ist zurückgebaut und die Hohlkehle und die selber eingezogene Trennwand, die wird am Montag zurückgebaut und dann muss mal geguckt werden, ob der Boden wirklich noch rausgerissen werden muss. Der Vermieter kommt am Montag nochmal. Wir haben das ohne Boden gemietet, den Boden aber drin liegen lassen. Das heißt, es kann sein, dass der Teppich raus muss. Das wird für den Vermieter nicht witzig sein, weil das bedeutet auch, dass überall die Fußleisten abkommen und darunter wird es nicht gut aussehen an den Wänden. Das ist klar. Dann spachteln wir nochmal die ganzen Löcher an den Wänden, die ganzen Dübellöcher und so weiter. Dann wird das nochmal einmal weiß rübergestrichen. Und dann ist das Kapitel, denke ich, am Montagabend abgeschlossen und da muss irgendwann nochmal jemand die Übergabe und den Schlüssel übergeben. Ich bin bis zum 29. März auf Island. Das würde im Zweifel wahrscheinlich Matthias machen, hatte schon mal gesagt. Insofern muss dann irgendwie noch mal einmal übergeben werden zum Ende des Monats. Oder ich kann es halt erst am 1. April geben. Das bespreche ich am Montag mit dem Vermieter.
Du musst dir leider auch noch mal einen Schlüssel geben.
Die Schlüssel brauche ich ja nicht, Schatz. Ach so. Auch die Dozenten haben die Schlüssel nicht abgegeben, weil das Schloss nehme ich ja nicht mit. Das Schloss ist ja unser Schloss. Das kann ich nirgends mehr einbauen, weil das Schloss ist, da sind zwei Schlüssel mal verloren gegangen. Das heißt, ich will das Schloss für nichts benutzen und von daher bleibt das Schloss einfach da und wir geben einfach nur einen Schlüssel ab und sagen, hier könnt ihr selber ausbauen, das Schloss. So, also so ist jetzt der Plan für nächste Woche. Ja, und natürlich haben wir auch ein paar Sachen beiseite gestellt, das wissen wir beide ja auch. Also wir haben also neue Ware noch ein bisschen was gehabt, was im Lager lag. Es gibt natürlich die Hänsel-Blitz-Anlage, die da liegt, mit dem Beauty-Dish. Allein der Beauty-Dish hat, glaube ich, 700 Euro gekostet. Den können wir ja nicht einfach in den Schrott packen. Also wir haben tatsächlich auch Blitze in den Schrott geworfen, also Helios-Blitze, die einfach über zig Workshops benutzt worden sind. Aber es gab auch noch drei nagelneue Softboxen von Helios, die habe ich mitgenommen, weil ich gesagt habe, okay, wir machen ja auch noch Workshops. Also
die ziehen auch hier ein.
Die sind ja flachgelegt, also die sind nicht mal ausgepackt. Mhm. Aber die brauchen wir vielleicht auch nochmal, ob das jetzt für eine Oberstdorf-Workshop ist oder für irgendwo anders. Oder wenn Matthias mal irgendwo einen Workshop macht, dann haben wir die halt und müssen die nicht neu kaufen, also weil die einfach natürlich nicht groß sind.
Und die Spinde kommen ja auch noch.
Genau, und wir nehmen die Blechschränke mit, die sind ja aufgebaut, die sind nicht besonders viel wert, aber für Garage und Keller sind sie vielleicht ganz praktisch und die Jungs fahren das am Montag hier rüber. Genau, aber so ein bisschen, was ist natürlich jetzt doch übrig, eigentlich mehr als ich dachte, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, dachte, und das zieht jetzt eben halt alles jetzt bei uns zu Hause ein.
Ich dachte, es ist weniger so, aber ja, keine Ahnung, natürlich Kunststoffkisten sind es massig, muss man sagen.
Bestimmt ja, aber jetzt das
am Ende
ist
20 Stück.
Die nehme ich ja.
So, die da insgesamt zusammengekommen sind und so ist halt einfach ein bisschen was zusammengekommen. Mhm. Und natürlich, es gab, habe ich gesehen, jetzt Mittwoch noch einen kompletten Karton Weingläser für Action Tabletop Workshop, der nicht mal aufgemacht war, mit, ich glaube, 80 Weingläsern drin, nagelneuen. Den haben wir einfach in den Glascontainer schmeißen lassen.
Ja.
Das sollen die entsorgen, weil ich gesagt, was sollen wir jetzt damit? Das sind günstige Weingläser, die wir fallen lassen gewesen sind. Wir haben noch Action Tabletop Workshops gemacht, aber wir konnten die damals nur in dieser Menge kaufen und jetzt sind die halt über. So. Und ob die Jungs da jetzt was machen oder nicht, war mir am Ende auch egal. Also erstens haben die einen sehr guten Preis für das Entrümpeln angeboten und gleichzeitig sind das halt auch alles junge Männer mit Familie und es war noch ein ganz relativ großes Planschbecken da, was nie ausgepackt wurde, was ich mal für Tom besorgt habe, der ja immer mal in dem ganz kleinen Planschbecken, wo wir eigentlich Scherben drin hatten vom Action Tabletop, irgendwelche Mädels reingestellt hat, die da nackig mit nackten Füßen drin standen, nackig nicht, aber mit nackten Füßen auf alle Fälle und hatte mir das Planschbecken, das hat er aber nie aufgebaut und der eine hatte Kinder und ich habe gesagt, ich soll das Planschbecken mitnehmen, also was soll ich jetzt damit, ich will das Planschbecken, keine Ahnung, hat vielleicht 60 oder 70 Euro gekostet, aber das kriege ich ja nie wieder dafür, sondern ich kriege da vielleicht 30 für, dafür muss es irgendwo hingeschleppt werden.
Wenn man es wegschmeißt, ist halt dann so, auch
genau.
Zu schade.
Und insofern haben also, die Jungs.
Passt das ja perfekt.
Genau.
Die haben das sich, Trampolin haben die hoffentlich auch mitgenommen.
Das Trampolin haben die auch mitgenommen für den Garten von dem einen. Ja, genau. Super. So, und dann gab es natürlich jede Menge Metallschrott von jede Menge Stativen und allen möglichen, welche, die auch noch okay waren und andere, die halt sehr gebraucht waren. Ja, und ich sag mal, zwei sehr feststehende Hänsel-Stative, die, ich sag mal, 300 Euro pro Stück gekostet haben, die habe ich halt beiseite gepackt und habe gesagt, okay, die brauchen wir für eine Blitzanlage, wenn sie mir irgendwo aufstellen wollen, Outdoor, weil sie halt stabil sind. Aber die anderen Helio-Stative, die irgendwann mal vielleicht 49 Euro gekostet haben, die sind ja auch abgeschrieben, muss man sagen. Also nicht nur wirtschaftlich abgeschrieben, sondern auch gedanklich natürlich abgeschrieben. Mhm. Und von daher, ja, ist natürlich trotzdem jetzt irgendwie, ich habe immer gesagt, mir macht das nichts. Aber ich hatte ja irgendwann am Mittwoch mal eine Sprachnachricht zwischendurch geschickt. Da hatte ich so einen ganz kurzen Moment, wo ich so dachte, oh, das ist aber jetzt so viel Zeug, was hier gerade entsorgt wird. Da lag das gesamte Studio 3 voll mit irgendwelchem Kram. Also und auch Dingen, von denen ich natürlich wusste, dass wir da gute Sachen mitgemacht haben. Also keine Ahnung, ich habe dann plötzlich gesehen, diese goldene Kugel, dieser grüne Umhang und diese Krone von diesem, mit Julia, wie hieß die überhaupt, keine Ahnung, aber die jetzt Fotografin ist, Julia Wehr, glaube ich, die war ja auch auf der Fotopia jetzt, die fotografiert jetzt selber, wo wir mal so ein Märchenshooting gemacht haben. Und das habe ich natürlich jetzt 5 Jahre nicht gesehen, weil das war in der Kiste. Und diese Kiste habe ich nicht aufgemacht, weil in diese Kiste braucht die ja nie jemand. So, aber diese Sachen sind natürlich alle so jetzt rausgepurzelt. Das Einzige, was noch steht, es stehen noch 25 Kartons Weinflaschen, die entsorgen wir am Montag.
Die können die doch auch alle mitnehmen. Die haben noch eine Familie.
Die machen gerade Ramadan und trinken kein Alkohol und insofern, nein, der Wein muss anderweitig entsorgt werden.
Da war ja was, genau.
So, ja.
Ja, aber man beschäftigt sich jetzt auf einmal wieder so intensiv damit, weißt du? Und ich meine, was das damals halt, als du dann entschieden hast, eben halt dieses Studio zu nehmen oder dieses große Büro zu nehmen, haben wir dann eben halt den Umzug geplant von dem kleinen Studio eben halt in das große. Und es gab auch nur in dem einen Haus einen Fahrstuhl und in dem anderen mussten wir sehr, sehr viel über die Treppen nach oben bringen. Also es war schon echt ein ziemliches Sportprogramm. Ja, aber es hat irgendwie hat es auch Spaß gemacht, weil man hat dann immer gesehen, was man geschafft hat. Und letzten Endes, als wir dann die Einweihungsfeier hatten, da waren wir auch echt stolz, weil das war schon alles, also das war schon ein harter Job.
Ja, und es war auch cool, dass es dann fertig war, muss man sagen, weil es ja schon auch über Wochen gegangen ist.
Und auch deine Konstruktion, also mit dieser Mittelschiebetür und alles. Und
davon habe ich kein Foto. Ich weiß nicht, ob du davon ein Foto hast, aber.
Ja, habe ich.
Wie gesagt, in den Shownotes haben wir mal ein Video auch noch verlinkt, wie die Hohlkehle gebaut worden ist.
Und die hattest du ja auch mit errechnet und die haben wir eingebaut.
Das stimmt, da gab es eine Zeichnung auch zu. Die Zeichnung ist aber weg, die habe ich nicht mehr gefunden. Aber da gab es ja so richtig so eine kleine Konstruktionszeichnung zu, wie diese Hohlkehle gebaut wurde. Ja.
Und dann waren wir halt in dem allervordersten Raum drin, wo ich halt echt schon, ich glaube, Jahre nicht mehr war. Und da habe ich mir auch noch dran erinnert, wie wir den dann eingerichtet haben und schon so Kissen hingestellt haben und beschriftet haben.
Ja,
so. Und irgendwie.
Aber da war ich ja auch sehr lange nicht drin, muss man sagen. Ja. Weißt du, also weil, ich war halt generell einfach lange nicht da.
Ja.
Und wenn ich da war, habe ich mich um das Nötigste gekümmert, dass das Workshop-Betrieb stattfinden kann.
Ja.
Und den Rest halt einfach nicht. Also, wenn man da so einen festen Arbeitsplatz gehabt hätte, hätte das sicher zwischendurch immer mal Gelegenheiten gegeben, entweder Dinge umzusortieren oder vielleicht auch zwischendurch schon mal zu entsorgen oder sowas. Aber ich weiß genau natürlich, wenn auch Christian zu mir bei seinem Studio sagt, er hatte große Angst vor, weil er da natürlich viele Sachen stehen hat, mit denen er natürlich irgendwann mal auch was verknüpft. So kann ich das schon verstehen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich einfach auch ein Ballast, der jetzt weg ist. Und zwar in jeglicher Hinsicht, weil
man muss halt mal aufräumen, ne?
Ja, und in dem Fall ist es natürlich auch so, da ist auch noch der finanzielle Ballast weg, weil es ergibt natürlich nur bedingt Sinn, wenn ich mehrere Monate im Jahr dafür arbeite, dass die Studiomiete bezahlt werden muss. Das ist halt einfach dusselig. Da kann ich in meine Altersvorsorge oder irgendwas das investieren oder eben 2 Reisen weniger machen oder weiß der Geier was, irgend sowas. Trotzdem ist natürlich jetzt irgendwie schön, nochmal darüber zu reden und auch so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Den großen Bilderraum, wo die ganzen Umbaumaßnahmen drin sind, in ausbelichteten Fotos, hatte ich ja auch schon beiseite gestellt, der kommt auch mit. Der wird sicher irgendwo bei uns hier im Haus im Keller irgendwo hängen, wo man immer mal so drauf gucken kann und sagen kann, ach ja, so ist das gewesen.
Absolut, ja.
Und der Schnack bleibt ja auch, das ist ja auch das Schöne, ist ja auch so ein bisschen Tagebuch hier, Also
genau.
Die auch so ein ganz, ganz bisschen Tagebuchcharakter. Aber würde ich euch einfach empfehlen, klickt euch da nochmal ein bisschen durch, sowohl durch die Fotos als auch.
Und in den Shownotes ist halt auch ein Video, das haben wir einfach mal mitlaufen lassen, wie wir damals die Hohlkehle aufgebaut haben.
Ja, das waren mit einer GoPro Hero 3. Eine GoPro Hero 3 konnte auch schon Zeitraffer. Also bin ich mir ziemlich sicher. Oder ist das mit irgendeiner Olympus gemacht worden? 2011. Das muss eine GoPro gewesen sein, die das gefilmt hat. Ja.
Ja. Das war schon cool. Also vielen lieben Dank, liebes Studio in der Liebigstraße 2 bis 20.
Ja. Wir
es war eine schöne
auch,
Zeit.
Wir werden dich auch ein kleines
Erinnerung behalten.
Und auch ein kleines bisschen manchmal vermissen. Aber,
ja.
Aber andere Dinge an dir werden wir auch nicht so doll vermissen.
Insofern
ist es jetzt halt, wie es ist, muss man sagen.
Und damit die neuen Sachen hier einziehen können, räumen wir dann die Garage auf.
Ja, und wir haben natürlich einen großen Dachboden und so, der nicht isoliert, aber frei ist. Aber wir wollen natürlich nicht, also es soll jetzt nicht, deswegen, es war mir persönlich immer klar, dass jetzt nicht alles aus dem Studio hier rüberzieht. Weil die ganzen
das
Dinge.
Das hätte
die
hier auch wirklich nicht reingepasst.
Nein, und vor allem
aber auch es kommen natürlich
Dinge,
wichtige Sachen.
Genau, aber die ganzen Dinge, die wir auch gar nicht mehr benutzt haben. Weißt du, was sollen die auch hier einziehen? Und natürlich haben wir für Action Tabletop irgendwie 6, 7, 8 LED-Lichter benutzt. Und 2 habe ich mitgenommen. Das ganz große mit einer Fernbedienung und ein zweites, wo man eine Softbox vormachen kann, sodass wir ein bisschen Licht machen können bei einem ganz normalen Porträtworkshop. Zum Beispiel, wie jetzt Matthias die in Oberstdorf beim Fotogipfel machen wird. Da kommen die Dinger in den Kofferraum, in einen von diesen großen Fotostudio-Trolleys und kommen da hin. Und dann kann er die auspacken und daraus nehmen.
Ja.
Aber wir brauchen natürlich nicht 8, weil wir werden nie wieder so ein Chat-Setup machen müssen, wo wir so viel Licht brauchen. Das ist einfach totaler Quatsch. Ja. Also, und wenn wir das brauchen, dann müssen wir halt irgendwas mieten, wo es das Licht gibt. So, also ja, und so sind natürlich schon noch ein paar Sachen entsorgt worden, aber ein paar Sachen sind ja auch unter die Leute gekommen und so weiter. Also im Prinzip ist es alles soweit, so wie es ist. Und ja, genau.
Gut.
So, ich habe noch so ein paar ganz kleine Kleinigkeiten. Ich war heute Abend in einem ganz kurzen kleinen Streetfoto. Webinar, Workshop, Vortrag könnte man sagen, bei einem Fotoclub, beim Fotoclub Obersulm zu Gast und habe da was gemacht. Wenn ihr einen Fotoclub oder, so, Club oder sowas habt und sagt, Mensch, wir hätten Bock, dich mal eine Stunde in einen Zoom-Raum einzubieten, das ist nicht unbezahlbar, das könnt ihr euch leisten und da komme ich gerne mal bei euch vorbei und mache ein bisschen Inspiration und Motivation und sowas und erzähle was Fotografisches. Wenn ihr das wollt, meldet euch einfach bei mir. Sonst habe ich die Woche ein bisschen Büroarbeiten gemacht. Ich habe das 150-400 von OM System bestellt. Gut, Studio ausgeräumt, haben wir lange jetzt drüber gesprochen. Und ach ja, ich habe im Studio am Montag oder am Dienstag, weißt du mal nicht, da war am Montag, glaube ich, habe ich noch 13 Bildbesprechungsvorspende gedreht und 3 komplette Mittwochsvideos. Also wir haben das nochmal einmal schnell benutzt.
Sehr gut.
Also ihr werdet noch länger aus dem Studio was sehen, was Bildbesprechungsvorspende betrifft. Weil die natürlich nicht alle jetzt die nächsten gleich 13 Wochen kommen, sondern nach und nach eingetütet werden. Mittwochsvideo habe ich dir 10 weitere fotografierenden Zitate reingepackt. Kannst du gerne nochmal reingucken. Ich glaube, das Format gefällt sehr, sehr vielen von euch. Da sehr, sehr gerne vorbeigucken. Dann gibt es ein Save the Date. Am 7.4. um 19.30 Uhr ist ein Sonntag, ist der zweite Sonntag, der erste, also ist auf alle Fälle Sonntag am Anfang April. Um 19.30 gibt es die 500. Bildbesprechung. Also manche sagen mir ein bisschen Durchhaltevermögen bei YouTube nach. Ich glaube, es ist das folgenstärkste Fotoformat im deutschen YouTube-Bereich, vielleicht sogar darüber hinaus, das kann ich nicht genau sagen, aber 500. Folge, die ist live und da ist auch ein bisschen Prominenz mit am Start aus ja, meinem Fotofreunde-Umfeld. Der Stream ist schon angelegt, kannst du dir auf Erinnerung klicken, einfach auf das Bild in den Shownotes klicken und dann auf Erinnerung klicken, dann wirst du informiert, wenn der Stream losgeht. Da gibt es eine kurze Werbeeinblendung für das Duisburg-Wochenende, das habe ich hier schon mal erwähnt, da gibt es am Freitag einen Nachtfoto-Workshop mit Marten und mir, am Samstag gibt es einen Porträt-Workshop und am Samstagabend einen Lightpainting-Workshop. Wenn du da Bock drauf hast, kannst du auch alles einzeln buchen, ja. Kannst du nicht auch als einzeln, du kannst eines einzeln buchen. Da guck da nochmal nach, ist im Lapadu. Nur der Nachtfotokurs ist bei Essen, bei dieser wahnsinnigen Konstruktion, deren Name mir gerade nicht einfällt. So, am Montag bauen wir, wie gesagt, jetzt den ganzen baulichen Kram im Studio zurück und entsorgen den Rest und fahren das, was bleiben soll, hier rüber. Und am Mittwoch, glaube ich, fliege ich nach Island und ich glaube, die Teilnehmenden kommen am Donnerstag. Und während wir das hier aufnehmen, morgen, glaube ich, wechselt die Portugal-Gruppe. Im Moment ist Hans mit einer Gruppe in Portugal, Porto Lissabon, Fotoreise und dann reisen die Seascape-Reisenden an. Also auch da ist Reiserei angesagt. So, jetzt habe ich dir eine ganze Menge Webtipps mitgebracht und auch vor allem einen für Sandra. Denn bei Phoenix ist am Sendetermin meines empfohlenen Beitrages zum Thema Sturm aufs Kapitol irgendein dämlicher Bericht vom Verteidigungsausschuss gesendet worden zu dem Zeitpunkt. Unser Festplattenrekorder lief und ich will das angucken und sage, ah ja, das ist ja sehr gut, da hat der Verteidigungsausschuss getagt, weil ja, ihr wisst es, die sogenannte Abhöraffäre, also wenn wir keine anderen Sorgen haben, dann weiß ich auch nicht. Aber ich habe den nochmal aus der Mediathek rausgesucht, ARD-Mediathek, Sturm aufs Kapitol, habe ich dir verlinkt, kannst du in der Mediathek sehen. Sind halt hauptsächlich, für die, die es auch letzte Woche verpasst haben oder nicht sehen konnten, aufgrund dieser Sendungsveränderung, Programmveränderung, sind halt sehr viele Videosequenzen von Bodycams, von den Sicherheitskräften, Videoaufnahmen, die im Internet live gestreamt wurden von den Idioten, die es gestürmt haben und so weiter. Das ist halt zusammengeschnitten und das ist einfach sehr gut anzugucken. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Aber wo wir schon bei Empfehlungen sind, ich habe was gesehen. Man könnte natürlich sagen, Kinder ziehen natürlich immer und machen immer irgendwie betroffen. Aber ich habe hier auf dem Sofa gesessen, du warst im Stall und war wirklich sprachlos bei sehr niedrigem Puls. Ich habe die Sendung nicht zu Ende geguckt, weil das wirklich bedrückend ist. Aber ich würde es allen empfehlen, sich das anzugucken. Und ich werde es auch zu Ende gucken, das kann ich schon mal so versprechen. Das ist ein Bericht, da sind deutsche Reporter unterwegs und begleiten Kinder in der Ukraine. Den Kriegsalltag von Kindern in der Ukraine. Und wenn ihr Kinder habt oder Enkelkinder, dann denkt mal ganz kurz darüber nach, wie es euch gehen würde, wenn es denen so gehen würde, wie den Kindern, die da gezeigt werden. Boah, das ist wirklich erschreckend. Also erschreckend auf der einen Seite, wie die sich zum Teil mit dem Krieg arrangiert haben. Auf der anderen Seite, wie die teilweise die Propaganda nachsabbeln. Das haben wir ja, ich sag mal, in den düsteren deutschen Zeiten auch schon mal erlebt, wie plötzlich Kinder und Jugendliche jemanden verehrt haben, den man eigentlich verehren sollte. In dem Fall ist das sicherlich berechtigt. Zelensky auch und seiner Kriegspropaganda, und das ist ja auch Propaganda mit am Start, ist ja klar, aber dem natürlich auch so nachzureden. Aber das Schlimmste an der ganzen Nummer ist eigentlich ein junger Mann, 18 Jahre alt, der mit 17 auf der Straße mit seiner Mutter einkaufen war und die Mutter ist von einer russischen Granate getroffen worden und sofort gestorben und er 2 Meter daneben hat das überlebt mit 4 kleinen Geschwistern und der jetzt seine Geschwister durchbringt. Das solltet ihr euch unbedingt angucken und dann sollten wir alle nochmal darüber nachdenken, ob das alles so Zukunft hat. Also hat der Idiot im Kreml eigentlich keine Enkelkinder? Gut, das weiß man ja nicht so genau. Aber das ist wirklich bedrückend gewesen. Also, eieiei. So, ich habe euch was verlinkt, wenn jemand den Unterschied zwischen Carbonara und Sahnesoße nicht kennt. Und ich erlebe das tatsächlich manchmal in Italien, dass in der Carbonara, also entweder völlig falscher Speck, Schinken oder im schlimmsten Fall gekochter Schinken ist, aber vor allem wissen ja alle, Sahne hat da drin nichts zu tun. Da gibt es ein richtig schönes, original italienisches Carbonara-Rezept, was jeder nachkochen kann und auch jeder hinkriegt. Dann habe ich mir was verlinkt. Jetzt müssen die, die SPD-Anhänger sind, ganz, ganz stark sein heute. Heute müsst ihr mal ganz, ganz stark sein, ausnahmsweise. Also abgesehen mal vom Inhalt des Beitrages, den ich euch verlinkt habe, ist in dem Fall von YouTube bei Focus, aber habt ihr wahrscheinlich in der Tagesschau auch gesehen, finde ich tatsächlich, wäre Norbert Röttgen wahrscheinlich der wahrscheinlich beste Kandidat für alles in der CDU, und zwar für jedes Amt in der CDU. Verteidigungsminister, Gesundheitsminister, Kanzlerkandidat, egal was sie da zu besetzen haben. Ich bin ja eher ein großer Fan von Norbert Röttgen und ich verstehe überhaupt nicht, warum der nicht wieder nach oben kommt. Ich meine, dass Mutti ihn überall ausgebeutet hat, weiß jeder, aber ich finde, er ist ein sehr eloquenter, oft überlegter und ich finde auch ein ganz smarter Typ. Aber bei der Debatte mit dem Bundeskanzler habe ich mich so ein bisschen an JS-Zeiten zurückerinnert gefühlt, nämlich als Franz Josef Strauß noch im Bundestag gesessen hat und Reden geschwungen hat, weil die beiden haben es sich mal so richtig gegeben und vielleicht aus beiden Richtungen auch zurecht. Man denkt ja immer, in Russland gibt es keine Opposition mehr, aber die gibt es und ab Minute 8 könnt ihr das im Auslandsjournal sehen. Ganz beeindruckend, dass da nach wie vor Menschen im Land sind, die wirklich Oppositionelle sind, nachdem ja ganz offensichtlich Nawalny nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. So sagen, wie es ist. Guckt euch das Auslandsjournal an. Viele gute Beiträge in dieser Woche. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann möchte ich noch eine Sache sagen. Ich gönne jedem alles. Auch allen, die hier zuhören. Den Pensionären, die also den Beamten, die in Pension sind. Den Rentnern, die jetzt Rente beziehen. Das finde ich alles wunderbar. Und ich gönne euch davon jeden einzelnen Cent. Und die Diskussion, die ist so alt, wie ich denken kann. Ich sage nur, die Rente ist sicher. Ja? Aber die Argumente, die Hubertus Heil bei, ich glaube, was Maybrit Illner, also irgendwo in so einer Sendung, habe ich euch verlinkt, gebracht hat, genau, bei Maybrit Illner, ja, die lassen mich wirklich ratlos dasitzen, weil ich kann natürlich verstehen, dass man aktuell sowohl den im Moment in Rente befindlichen als auch den Babyboomern, und Sandra und ich sind beide, nee, ich bin Baujahr 72 und Sandra möchte ihr Baujahr nicht sagen, aber alle wissen das.
Ich bin auch 72.
Ach so, du wolltest doch auch sagen. Ich wollte dein Alter jetzt hier nicht.
Ich bin anderthalb Wochen jünger als
ich. Ich wollte dein Alter jetzt hier nicht einfach so rausballern.
Wir sind beide Skorpione.
Aber wir sind auf keinen Fall Babyboomer. Sondern
kann
wir
mal
sind,
gut laufen oder auch mal schlecht.
Sondern wir sind nach Babyboomer, das ist sicher. Das heißt, ja. Die Boomer gehen natürlich jetzt in Rente. Und dass man den nicht von Kopf stoßen möchte, kann ich aus wahltaktischen Gründen sehr gut verstehen. Aber erwiesenermaßen wird die Rente 2035, der Rentenbeitrag, auf über 22% sein. Im Moment ist er bei 18%. Ich glaube, das setzt voraus, dass nach wie vor die 120 Milliarden aus Bundesmitteln, also von den Steuern, noch mitfließen. Wenn die nicht mehr fließen sollten, muss die Rente noch höher, der Rentenbeitrag noch höher steigen, weil wir ja jetzt beschlossen haben, dass man auf jeden Fall nach 45 Beitragsjahren spätestens mit 67 in Rente gehen kann. Und da muss ich ganz klar sagen, das lässt mich ratlos zurück, weil wir werden älter und diese ganzen scheiß Beispiele von den Dachdeckern und Krankenschwestern, entschuldigt Freunde, ja, das ist doch jedem klar. Dafür gibt es Erwerbsminderungsrente, dass Menschen eher in Rente gehen können, weil sie nicht mehr arbeiten können. Es gibt Menschen, die können nicht bis 67 arbeiten. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Aber die früher in Rente gehen, das sind eben dummerweise nicht die Dachdecker, sondern die früher in Rente gehen mit Abschlägen, sind die, die sich das leisten können. Und da muss in irgendeiner Weise was passieren, damit das System am Laufen bleibt, weil sonst werden wir sozialen Unfrieden geben, hier im Land haben. Denn ich verstehe überhaupt nicht, es gibt eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Warum kleben sich im Moment nicht schon alle jungen Menschen ans Arbeitsministerium? Direkt an die Tür. Also auf die Straße kleben ist ja das eine. Aber diese Rentenreform ist halt einfach keine Rentenreform. Und es gab ja viele, viele Jahre, ich kann da mal eine separate Sendung zu machen, es gab jetzt viele, viele Jahre, da haben wir als Bundesrepublik Deutschland keinen Cent Zinsen bezahlt bei der EZB. Wir konnten Geld leihen für 10 Jahre und haben nach 10 Jahren weniger zurückbezahlt, als wir uns geliehen haben. Der Zins war ja negativ. Deswegen haben viele von euch, die viel Sparguthaben haben, ja bei den Banken auch Negativzins bezahlt, weil es sehr billiges Geld gab. Und da wir ein sehr guter Kreditnehmer waren, weil wir sehr gute wirtschaftliche Daten hatten und so weiter, konnten wir Geld leihen und am Ende des Kredites weniger zurückzahlen, als wir aufgenommen haben. Eine geile Situation. Da haben wir kein Geld aufgenommen, für nichts. Weder für die Bundeswehr, die Bildung, das Rentensystem, für nichts. Da haben wir gesagt, schwarze Null. Jetzt machen wir die sogenannte Aktienrente. Und für diese Aktienrente nehmen wir Geld auf. Jetzt, wo das Geld bei der EZB 3,5% kostet, uns als deutscher Staat. Und diese 3,5% ziehen wir natürlich ab von den Gewinnen, die wir mit der Rendite der Aktienrente erzielen. Tun aber so in dem Rechenbeispiel von Hubertus, aber vor allem auch von dem anderen, wie heißt er nochmal? Ach, Lindner. Tun wir aber so, als würde es quasi eine unfassbare Rendite geben, die es nicht geben wird, weil wir leider die Zinsen dagegen rechnen müssen. Und da muss ich sagen, was kann ich da am besten? Mir mit der flachen Hand vom Kopf hauen. Und mich fragen, sag mal Freunde, wollen wir nicht einfach mal jetzt ausnahmsweise ein bisschen perspektivisch denken? Und ich kann sehr gut verstehen, dass ihr alle Angst davor habt, dass die AfD noch stärker wird, weil ihr jetzt Menschen Renteneinschnitte zumutet. Aber ich glaube, wir machen eine separate Sendung dazu. Das System ist ja viel komplizierter, als hier immer behauptet wird. Es wird ja bei euch allen behauptet, ihr bekommt anschließend 48% Regelrente. Also 48, und dann denkt ihr natürlich, ihr bekommt 48% von eurer letzten Netto. Das ist ja nicht so. Ihr bekommt 48% vom Durchschnittseinkommen in dem Jahr, in dem ihr verrentet werdet. Das heißt, die sehr wenig verdient haben, kriegen eine Ecke mehr und die anderen kriegen ein bisschen weniger. Also lange Rede, wenig Sinn. Das Rentensystem versucht das ja schon ein bisschen auszugleichen und damit sind die 48% eigentlich ein relativ guter Satz, weil die mehr verdienen, die haben doch privat vorgesorgt oder haben Betriebsrenten oder weiß der Geier was. Da müssen wir eine andere Lösung finden. Wir können nicht jetzt einfach so tun, weil mich wird das nicht betreffen. Ich weiß, liebe SPD, ihr wollt mich natürlich in die Rentenversicherung bringen als Selbstständigen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich in den Bums nicht einzahle. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie leid es mir tut, dass Sandra, die ja auch noch ein paar Jahre arbeiten muss, weil wir sind 72 geboren, demnächst 22% Rentenversicherung zahlen muss, was kommen wird. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Außer wir machen die Rentenversicherung rückgängig, ändern das oder keine Ahnung. Aber mir fällt auch nichts Gutes ein. Wir haben einfach den Absprung verpasst. Wir hätten, als die Rente sicher war, Nobby, Norbert Blühn, ich grüße dich. Ja, da hätten wir auf Aktien setzen sollen, so wie die Schweden es gemacht haben. Im schwedischen Modell ist es nämlich so, dass jeder Arbeitnehmer in Schweden 2,5% seines Rentenbeitrages, den er bezahlt jeden Monat, in irgendeinen Aktienfonds einzahlen muss. Und aus diesen Aktienfonds kann er, glaube ich, so aus 500 verschiedenen Fonds aussuchen, welchen er dann nimmt. Und dieser Aktienfonds verdient natürlich schon seit den 90er Jahren sehr viel Geld. Das heißt, da wird schon mal sehr viel Rendite erzielt. Wir machen das jetzt auf Schuldenbasis. Ich muss wirklich den Kopf darüber schütteln. Oder möchtest du gern mehr Sozialleistung bezahlen, von dass das Netto niedriger wird? Mm-mm. So, ja. Und wir werden jetzt halt einfach nicht alle Selbstständigen und Beamten einfach in die Rentenversicherung kriegen. Das ist einfach illusorisch, dass das passiert. Und ich glaube doch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch die meisten Älteren. Ich sehe, dass wir schon 45 Minuten aufnehmen. Jetzt hilft es hier ja nichts. Auch die meisten Älteren, die vielleicht Enkelkinder haben, werden doch jetzt nicht sagen, sie finden das okay, dass ihre Enkel demnächst unfassbar viel Kohle bezahlen müssen, damit die Umlageverteilung weitergeht. Also, sondern die werden sicher sehr viele bereit, auch zurückzustehen. Nur die Politik traut sich das halt mal wieder nicht. Und deswegen basteln wir an diesen Rentenreformchen immer nur so ein bisschen, ja, wie mit so einem kleinen Zahnarztspatel rum, statt mal die große Schaufel rauszunehmen oder den Radlader oder wie der andere sagen würde, die Bazooka und mal einmal das Ding auf zukunftsfähige Beine stellen und guckt euch die Sendung an. Ja, mich hat das wirklich ein bisschen sprachlos zurückgelassen. Und wenn ihr noch einen Hörtipp haben wollt, Lage der Nation aus dieser Woche, da wird das Thema auch nochmal mit einem Experten für das deutsche Rentensystem ein bisschen aufgedröselt. Und wie gesagt, wir können ja sehr gerne nochmal eine separate Sendung zu machen. Aber ja, ich bin so ein bisschen ratlos, wie es da weitergehen soll, offen gestanden.
Gut. Was ist?
Ja, du wolltest dich ein paar Mal bremsen, ich weiß. Aber Leute, das können wir ruhig sagen, das ist kein Problem.
Nein, aber ich finde, es sollte ja jetzt die Folge für unser Studio werden. Und weißt du, für unser Studio kann ich hier draufdrücken dann, ne?
Ja, kannst du draufdrücken. Warte, pass auf.
Warte.
Das ist Rente.
Aber das ist das Heartbeat.
Ja, das ist für die Rente.
Für das Fotostudio.
Nee, das ist Heartbeat für die Rente, weil ich so einen Puls habe.
Aber wo war denn dieser schreckliche Ton?
Das ist die Wahlsirene für, du weißt schon wen.
Also einen ganz schrecklichen Ton für das mit dem Rentendings?
Weiß ich nicht genau.
Alarm. Das haben wir den letzten Zuhörer und Zuhörer noch verschreckt. Aber ich finde, das ist ein wichtiges Thema und ja, du solltest wirklich eine Sondersendung machen.
Ja, das muss jemand anpacken und das ist wie mit allen Dingen, weißt du?
Genau. Also, was die Sendung. Ne?
Das ist ja wie mit allen Dingen. Die Politik macht halt immer einen auf Brand.
Du machst die Sendung. Macht ne?
Immer einen auf nee. Brände löschen. Wir müssen jetzt einmal perspektivisch an die ganze Sache leider rangehen. Genau. Das ist halt leider so.
Auf jeden Fall.
Sag mal. Ich glaube, ich werde hier rausgeschmissen aus meiner eigenen Sendung.
Das würde ich niemals wagen.
So. Wenn ihr euch mal wieder eine Sendung zum Trash-TV wünscht.
Was gibt's denn da aktuell?
Wow. Respektlos.
Irgendwie bin ich auch froh, dass ich die los bin, echt.
Wow. Na gut, die kommt ja jetzt diverse Male. Prominent getrennt.
Ja, ja.
Beauty and the Nerd.
Ja. Gut, da können wir uns ja nochmal ein Trash-Format aussuchen.
Die werden wir noch ein paar Mal sehen, die junge Dame. Was wir nehmen. Alter.
Genau.
So. Schönes Wochenende.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, Schatz, für die Zeit. Ich versuche das jetzt mal hier zu finishen und irgendwie hochzuladen.
Ja.
22:45.
Sehr schön, aber nochmal, dass wir unser Fotostudio gewürdigt haben.
Auf jeden Fall. Wenn du jetzt gleich noch ein paar Bilder per AirDrop schickst, kann ich die noch einpflegen zusätzlich. Und ansonsten, ihr findet ausreichend Bildmaterial, wie immer, in den Shownotes. Und vielen Dank auch für die Kommentare von letzter Woche und das Teilen von dem Ganzen. Ja, bitte?
Alles gut, dann sage ich dir gleich.
Ja.
Genau.
Ja. Okay. So.
Schönes Wochenende.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss. Tschüss. Mach mal das Save the Date mit V.
Bist du sicher, Schatz?
Ja. Google das.
Das haben wir
safe ist safe Trip, sicherer Trip. Das aber safe ist sicher.
Das haben wir doch schon mal geguckt.
Schatz, google das bitte. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher.
Kannst du aufhören aufzunehmen? Das auf jeden Fall ja.